Und jetzt freue ich mich sehr über meine beiden Gäste hier im Studio bei Radio 3. Sie bilden, wie Sie selbst sagen, ein ziemliches Kontrastprogramm. Die Politikerin Ricarda Lang und der Soziologe Steffen Mau. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag, ist nach der Wende in Süddeutschland aufgewachsen. Er ist 26 Jahre früher in Rostock geboren, hat die DDR und den Mauerfall erlebt. Und als Soziologe deutet er unsere Gesellschaft von der Seitenlinie, zum Beispiel in seinem Buch Triggerpunkte. Jetzt bringen Ricarda Lang und Steffen Mau zusammen ein Gesprächsbuch heraus. Es ist erschienen vor wenigen Tagen. Es heißt Der große Umbruch. Und da diskutieren sie aus ihren jeweiligen Perspektiven und persönlichen Prägungen über die Herausforderungen unserer Zeit. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind, Frau Lang.
Hi, guten Morgen.
Herr Mau.
Hallo, Frau Herzog.
Frau Lang, Sie sind im tagesaktuellen Politikgeschäft. Sie sind Soziologe, Herr Mau. Was hat Sie denn überhaupt zusammengeführt?
Für mich war es der Wunsch, gerade aus diesem tagesaktuellen Geschäft ein bisschen auszubrechen. Steffen und ich haben uns schon während der Ampelzeit kennengelernt, uns da immer wieder ausgetauscht und hatten, glaube ich, das Gefühl für mich, okay, Steffen ist ein Soziologe, der aber nicht nur irgendwo im luftleeren Raum seine Thesen aufstellt, sondern sich am Ende schon dafür interessiert, was passiert damit eigentlich in der Realität. Und er hatte wahrscheinlich das Gefühl, ich bin eine Politikerin, die ein bisschen über den Tellerrand des Alltagsgeschäfts auch mal hinausschauen will. Und das hat am Ende dann sehr gut zusammengepasst, weil wir beide das Gefühl hatten, dass sind gerade keine normalen Zeiten, die wir erleben, und deshalb braucht es vielleicht auch mal andere Gesprächsformate.
Und natürlich ist es so, dass Politik und Soziologie sich dann doch ganz gut ergänzen oder aufeinander aufbauen können. An welcher Stelle, Herr Mau, interessiert Sie denn die Politikerin?
Ja, ich gehe gar nicht so von einzelnen Personen oder politischen Persönlichkeiten aus, sondern mich interessieren an der Politik natürlich schon Strukturen, Muster, langfristige Trends, die sich natürlich auch immer im Tagesgeschäft ein Stück weit manifestieren und da sichtbar werden. Und die Politikerin interessiert mich, weil sie eben Erfahrung mit praktischer Politik hat, ne? Also vor allen Dingen die Ampelregierung war ja ein politisches Projekt, das man sicherlich nicht als erfolgreich beurteilen muss, sondern vielleicht auch als gescheitert. Und Ricarda Lang hat das ja jetzt schon gesagt, ne? Also wir stehen ein Stück weit natürlich auch vor einem enormen Problemdruck, vielleicht vor einer kritischen gesellschaftlichen Weichenstellung. Und da nicht im eigenen Vorgarten zu bleiben, sondern vielleicht auch mal über den Zaun hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen, andere Formate auszuprobieren, sich vielleicht auf andere Weise auch zu vertiefen, das war schon die Absicht des Buches.
Und auch das, was Sie daraus mitnehmen. Ne? Soziologie ist auch für die Politikerin spannend.
Ja, auf jeden Fall. 100%. Ich glaube sogar, dass es für uns in der Politik gut wäre, manchmal mehr Impulse von außen auch zuzulassen. Mhm. Manchmal mehr denen zuzuhören, die sich vielleicht damit beschäftigen, welche gesellschaftlichen Trends es gibt. Auch mit Zukunftsvisionen, weil ich schon gemerkt habe, und das gilt jetzt insbesondere für meine Zeit, als ich noch Parteivorsitzende war, man ist manchmal in einem Hamsterrad drin. Also man hechtet von Termin zu Termin zu Termin. Und wenn man abends ins Bett fällt, weiß man schon gar nicht mehr, worüber man morgens gesprochen hat. Und das führt natürlich dazu, dass die Politik aber auch sehr zukunftslos wird. Also, dass man noch bis zur nächsten Landtagswahl denkt, wenn es hochkommt, noch bis ans Ende der Legislaturperiode, also der nächsten Bundestagswahl. Viele Probleme, die wir aber gerade haben, von der Klimakrise über die Zukunft des Rentensystems, lassen sich aber nicht nur in 2-Jahresabschnitten oder 3-Jahresabschnitten denken, sondern es braucht einen viel größeren Horizont. Und aus diesem Hamsterrad mal auszutreten, ist ja auch eine Analyse in unserem Buch, dass gerade den demokratischen Kräften die Zukunftsvision im Moment fehlt. Dass man eigentlich sehr viel nur noch mit dem Verteidigen, mit dem Verwalten beschäftigt ist. Und das liegt bestimmt nicht nur, aber durchaus auch daran, dass zu wenig Zeit ist, mal wirklich nach vorne zu denken.
Obwohl, Sie haben ja an einer Stelle im Buch, habe ich mit Freude gelesen, wie Sie es jeden Tag mit neuen Umfragen zu tun bekommen. Das ist natürlich auch eine Sache, hinter der Soziologen, Soziologinnen stecken irgendwo. Der große Umbruch, was meinen Sie genau?
Ja, da meinen wir schon, dass ein Weiter-so heute nicht mehr möglich ist. Also einerseits kann man es beobachten natürlich an aktuellen Entwicklungen, die Anfechtung der Demokratie von innen heraus durch den Aufstieg von Rechtsextremen und Rechtspopulisten, auch der Rückgang der Demokratien weltweit. Wir hatten noch 50% Demokratien vor 7-8 Jahren. Jetzt sind wir runter auf 25-30%, je nach Zählung. Also auch die Anfechtung von außen durch andere autoritäre Mächte, die sich herausbilden und dann natürlich eine ganze Menge auch gesellschaftlicher Strukturkrisen, wenn man das so sagen darf, ne? Also wenig Wachstum in Deutschland, wir haben doch ein stark verregeltes politisches System, wir haben vielleicht auch Schwächen der Staatlichkeit, wir haben eine große Unzufriedenheit, also auch jenseits des Rechtspopulismus, dass Leute irgendwie das Gefühl haben, es geht nicht mehr voran, es funktioniert nicht mehr und wir haben sehr ja, eingeschränkte Zukunftsaussichten. Also der Fortschrittsoptimismus ist ein Stück weit auch verloren gegangen. Und da muss man sich schon fragen, was können wir unter diesen Bedingungen machen? Woran liegt das eigentlich? Und welche globalen Verschiebungen sind vielleicht auch dafür verantwortlich? Und da sagen wir, der große Umbruch ist jetzt nichts, was wir sozusagen einfordern oder wo wir hinwollen, sondern das ist erstmal eine Beobachtung, ist erstmal eine Beschreibungsmetapher für doch eine, ja, grundsätzliche Veränderung der Gesamtkonstellation des Gesellschaftlichen.
Sie beschreiben das schon ganz klar, legen schon den Finger auf einzelne Punkte, um die es auch geht, natürlich im Buch. Dahinter stecken immer Menschen. Haben sich die Menschen eigentlich verändert in der letzten Zeit, dass es so weit kommen konnte, wo wir jetzt stehen?
Ich glaube, das geht immer Hand in Hand. Also gesellschaftliche Veränderungen verändert natürlich auch wiederum was bei Menschen. Und ich meine, wenn wir ein Beispiel nehmen, wir reden über das Thema Zukunftsaussichten der Jugend auch in diesem Buch und wie zukunftsoptimistisch die ist. Und Stefan hat es gerade schon gesagt, gerade dort erlebt man einen starken Rückgang, wenn man auf so eine gewisse, es gibt eine Smile-Kurve, die eigentlich so ein Lächeln beschreibt, was die Zufriedenheit angeht von verschiedenen Generationen. Da war es meistens ein normales Lächeln. Also die Jugend ist relativ zufrieden. Dann kommt die Zeit, Job, Kinder, alles aufeinander. Bei 40, da geht es eher runter und dann zum Seniorenalter hin wieder hoch. Das wird immer schiefer, dieses Lächeln.
Kann man froh
Lächeln,
sein, wenn man die 40er hinter sich gelassen hat.
Genau, ja, also vielleicht ein bisschen mehr auch so im Leben steht dann. Und das aber, dass das immer mehr eine schiefe Kurve wird und das hängt aber natürlich mit gesellschaftlichen Trends zusammen. Meine Generation ist ganz stark aufgewachsen mit dem Ende der Geschichte. Also der Vorstellung, dass nach dem Ende der Sowjetunion sich Stück für Stück Demokratie auf der ganzen Welt ausbreiten wird, zusammen mit der Marktwirtschaft, die Zeit der großen Systemkonkurrenz vorbei ist. Jetzt stehen wir da, ein paar Jahrzehnte später, wir haben einen Krieg auf europäischem Boden, wir haben eine stagnierende Wirtschaft, das Wirtschaftsmodell Deutschland, billiges Gas aus dem Ausland, große Exportmärkte in China, funktioniert so nicht mehr. Und das heißt, wir erleben natürlich bei den Menschen eine ganz, ganz starke Verunsicherung gerade. Und das war auch ein bisschen der Gedanke für uns mit diesem Der große Umbruch, zu sehen, diese ganzen Krisen existieren nicht einfach nebeneinander her, was ja zu so einem Gefühl der Überforderung führt, sondern es ist schon Teil von allgemeinen Trends. Aber dann natürlich auch zu reden, was können wir eigentlich tun in der Situation, nicht nur bei der Analyse stehen zu bleiben.
Das ist natürlich richtig. Sie haben vorhin gesagt, Herr Mau, wir können so nicht weitermachen. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig und die meisten werden auch nicken. Aber ganz, ganz viele Menschen wollen gerne so weitermachen. Was machen wir denn damit? Viele haben ja da auch völlig das Vertrauen verloren, dass irgendeine Veränderung was Gutes bringen könnte oder dass sie die mittragen können.
Ja, wir haben eine Gleichzeitigkeit von Veränderungserschöpfung, ne, und auch Ängsten vor Veränderung, aber gleichzeitig natürlich einem enormen Veränderungsdruck und vielleicht auch einer veränderungsängstlichen Politik, die den Leuten nichts mehr zumuten muss. Und das ist natürlich eine sehr ungünstige Kombination, wenn die drei Dinge zusammenkommen, weil man natürlich nicht das Geschäftsmodell oder das Gesellschaftsmodell, was über lange Zeit auch sehr erfolgreich gewesen ist, was Wohlstand gebracht hat, demokratische Mitwirkung und viele andere Dinge, auch Freiheitsrechte natürlich, sich das nicht so ohne weiteres in die Zukunft verlängern lässt, obwohl man das vielleicht will. Jedenfalls nicht, wenn man nicht auch bereit ist, grundsätzliche Reformen einzuleiten. Und wir haben eine verbreitete Unmutskultur, wir haben wachsenden Frust, wir haben eine Jugend, die verunsichert ist und vielleicht auch zukunftsängstlich. Und wenn sich das ein Stück weit festsetzt, dann wird es auch immer schwieriger, ne? Also gleichzeitig ist die Politik natürlich gefordert, ganz entscheidende Weichenstellungen einzuleiten, aber es fällt ihr unglaublich schwer. Das führt dann häufig zu so einem Omnipotenzgestus, ne? Dass man sagt, man stellt sich vorne hin und sagt, ja, alles wird besser und wir regeln jetzt alles, wenn wir erstmal an der Regierung sind. Und dann stellt man fest, ja, in der Praxis der Politik wird das dann sehr, sehr kleinteilig. Ist es sehr schwergängig, fast kaum möglich, irgendwas grundsätzlich zu verändern. Und da würden wir schon sagen, das hat auch was mit den strukturellen Handlungsbedingungen von Politik zu tun. Ne? Man kann nicht einfach den Schalter umlegen und dann leben wir wieder in einer heilen Welt ohne irgendwelche Zumutungen und ohne irgendwelche Probleme. Und da wollten wir auch hingucken. Ne? Wir wollten das jetzt nicht im Sinne eines Politiker-Bashings, auch Ricarda ist ja selbst Politikerin, da hätte das wäre auch nicht so gepasst, sondern uns wirklich darüber, ja, was ist eigentlich los mit unserer Hardware des Politischen, wenn ich das so sagen darf. Ne? Wir reden ja häufig in Talkshows über Benutzeroberflächen. Ne? Da werden sehr oberflächliche Probleme behandelt, die ganzen Kulturkampfthemen oder Triggerpunkte. Aber wir wollten ein bisschen tiefer gehen und die Analyse ein Stück weit weitertreiben. Und da glaube ich, müssen wir auch ein Update unseres Gesamtsystems vornehmen. Sowohl die sozusagen die Organisation des Politischen wie auch des Ökonomischen, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und vielleicht sind die Bedingungen heute ganz andere geworden. Das könnte man jetzt durchdeklinieren über verschiedene Felder. Aber sie haben sich grundsätzlich verändert. Und wir brauchen auch mehr Ideen. Wir brauchen auch ein größeres Reservoir von Reformkonzepten, auf die Politik vielleicht zurückgreifen kann und sich auf die neuen Herausforderungen einstellen.
Natürlich. Und wir brauchen Mut. Und die Politikerinnen und Politiker brauchen auch Mut. Da nicken Sie, Frau Lang. Sie stehen ja dafür, dass man die Menschen mitnehmen muss. Mhm. Dass man nicht einfach auch etwas aufoktroyiert und sagt, da müsst ihr jetzt leider mit. Ach, du hast kein Geld, das ist doof für dich irgendwie. Sondern das muss ja auch irgendwo gelöst werden. Ja. Herr Maus sagt gerade, da muss auch die Politik sich verändern. Was machen wir denn jetzt?
Ich glaube, erstens müssen wir ehrlicher werden. Denn wir hatten lange Zeit einen Politikstil, der geprägt war von alles in der Welt verändert sich, aber keine Angst, bei dir verändert sich überhaupt nichts. Bei dir bleibt alles gleich, wir lösen das für dich.
Wie soll das funktionieren?
So ein bisschen Politik auch eher als ein Pizzalieferdienst. Die Politik liefert einfach und dann wird schon alles gut werden. Und ich glaube, wir hatten eine Phase, wahrscheinlich vor allem während der Kanzlerschaft von Angela Merkel, wo dieser Politikstil auch nicht arg geneigt war, große Reformen hinzubekommen. Also es gibt schon einen Grund, warum wir Infrastrukturstau zum Beispiel bei Investitionen hatten. Aber der hat den Menschen doch ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und in den letzten Jahren hat sich aus meiner Sicht was verändert, dass die Leute dadurch nicht mal mehr Sicherheit empfinden, weil sie es einfach nicht mehr glauben. Die merken ja, dass Donald Trump gewählt wurde. Die merken, dass diese Veränderungen der Welt stattfinden. Und sie haben das Gefühl, wenn die Politiker mir dauernd sagen, keine Angst, bei dir verändert sich nichts, dann erzählen die mir doch einfach nur die halbe Wahrheit. Und es gab mal einen Journalist von der Zeit, der gesagt hat, die halbe Wahrheit der Demokraten wird immer schwächer sein als die ganze Lüge der Antidemokraten. Das heißt, wir müssen darüber sprechen, was sich verändert. Wir müssen auch darüber sprechen, welche Kosten das mit sich bringt. Und dann aber auch, wie die verteilt werden. Also trifft es am Ende die Pflegekraft oder den Busfahrer? Oder schaffen wir es zum Beispiel auch große fossile Konzerne, die über Jahrzehnte hinweg von Klimazerstörung profitiert haben, die zur Kasse zu bieten? Das heißt, ehrlicher werden, dann aber auch vor diesen Verteilungsfragen nicht wegschützen. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, schon das, was Sie beschrieben haben, dass es nicht aufoktroyiert ist. Wo können Menschen eigentlich mitreden? Kriegen wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Wehrpflicht zum Beispiel hin, wo nicht nur einzelne Politiker darüber reden, sondern die Jugend mitreden kann? Oder in den Betrieben, wissen wir es dort, wo es funktionierende Betriebsräte gibt, weniger extrem gewählt wird. Das heißt wirklich, dass Menschen ja ein bisschen mehr wieder zu den Regisseuren ihres eigenen Lebens auch werden.
Das hat auch ganz viel mit Vertrauen in die Politik zu tun und sicherlich auch von Vertrauen, dass die Politikerinnen und Politiker in die Menschen auch setzen sollten. Darüber sprechen wir gleich. Ricarda Lang und Steffen Mau sind meine Gäste hier auf Radio 3. Wir sprechen über ihr Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist, Der große Umbruch. Und wir hatten gerade das Thema, Politik muss sich auch bewegen, die Menschen müssen sich auch bewegen, damit etwas Gutes umgesetzt werden kann, damit wir dem trotzen können, was uns im Moment alles so begegnet. Und das bedeutet auch Vertrauen. Vertrauen in die Politik wiederzugewinnen, aber auch Vertrauen der Menschen. Also ich muss auch als Politikerin in die Menschen Vertrauen setzen. Wie schauen wir das?
Ja, ich würde schon sagen, es gibt sowas wie so eine Vertrauensstörung zwischen Politik und der allgemeinen Bevölkerung oder den Bürgerinnen und Bürgern. Und eine Idee, die ich da in dem Buch formuliere, ich weiß gar nicht, wie weit Ricarda da mitgeht, ist natürlich zu sagen, vielleicht muss die Politik auch ein Stück weit in so eine Vorleistung gehen. Ne? Also zu sagen, wir kontrollieren die Bürger nicht allumfassend, wir machen nicht alles kleinteilig. Bei der Steuererklärung muss jetzt nicht noch bei den Nebenkosten des Arbeitszimmers alles mit dem hinteren Komma dann abgerechnet werden, sondern wir versuchen das ein bisschen zu pauschalieren, auch zu vereinfachen, ein Stück weit auch eine bürokratische Last von den Bürgerinnen und Bürgern abzunehmen, auch von den Verwaltungen natürlich ein Stück weit. Viele Dinge, die wir machen, sind auf Einzelfallgerechtigkeit ausgerichtet. Mhm. Ne? Also jeder hat irgendwie bestimmte Ansprüche. Es ist auch vieles rechtlich reguliert und vielleicht könnte man besser fahren, wenn man sagt, wir haben eine vereinfachte Lösung, wir haben pauschalierte Sozialansprüche zum Beispiel, wir haben nur wenige Kategorien und versuchen dann das Gesamtgebäude ein Stück weit weniger ausdifferenziert und ausgefranst zu machen. Das wäre ein Weg und ich glaube, da wären viele Bürger dankbar. Bürokratieabbau ist etwas, da finden Sie in Umfragen 90% von Leuten, die dafür sind. Bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, bei den Selbstständigen ist das noch viel gewichtiger. Das ist ein riesiges Thema. Und ich glaube, da könnte die Politik durchaus auch was tun, um wieder Vertrauen zu gewinnen.
Ich sehe Sie immer zu nicken, Frau Lang. Sie sind sich auch recht einig beide.
Auf viele Stellen schauen wir ähnlich. Das heißt, es ist auch kein typisches Streitgespräch, sondern eher, dass wir auch gemeinsame Annahmen haben, dann versuchen, wie können wir tiefer gehen, wie können wir weiterdenken, wie können wir eigentlich auch Ideen weiterentwickeln. Und gerade das, die Steffen gerade genannt hat, ist eine, die wir auf jeden Fall weiterentwickeln sollten. Also ein Vertrauensvorschuss. Und ich denke da zum Beispiel auch an den Sozialstaat. Wir führen gerade ganz große und intensive Debatten in der Politik über den Sozialstaat, die aber meistens dann darum handeln, wer hier noch ein bisschen weniger haben könnte, wo man etwas mehr oder etwas weniger sanktionieren könnte. Was dabei aber oft hinten runterfällt, wenn ich heute eine Frau habe, die vielleicht alleinerziehend ist, die Bürgergeld braucht als Aufstockerin, die gleichzeitig noch ein Kind hat und einen Vater, den sie pflegt, dann hat die mit über 10 Behörden staatlich zu tun. Das heißt, einen großen Teil ihrer Freizeit ist das dann gar nicht mehr, aber verbringt die damit, irgendwelche Dokumente auszufüllen, die sie eigentlich gerne mit ihrem Kind oder mit ihrem Vater verbringen wollte. Das heißt, hier, wie kriegen wir es eigentlich dazu, dass es einfach funktioniert, dass es schnell funktioniert, dass es kostengünstig funktioniert. Hier wären übrigens auch viel größere Einsparpotenziale als bei anderen Dingen, über die wir gerade diskutieren. Und dieses ganze Funktionieren der Staatlichkeit, ich finde, das hat Vertrauen in beide Richtungen, was du bei der Vertrauensstörung angesprochen hast. Auf der einen, dass der Staat seinen Bürgern mal mehr vertraut und die nicht immer dauernd unter Pauschalverdacht stellt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Bürgerinnen und Bürger einem Staat auch mehr vertrauen, bei dem sie das Gefühl haben, der funktioniert, der kriegt seine Hauptaufgaben hin. Wir zitieren einen ehemaligen Bundesverfassungsrichter in unserem Buch, der mal gesagt hat, die Deutsche Bahn, ob sie funktioniert, das ist eine Frage der Demokratie und davon bin ich überzeugt. Das Funktionieren des Staates ist essentiell für das Vertrauen in die Demokratie.
Das bedeutet allerdings auch, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger kennt. Das heißt, man muss auch irgendwo dahin gehen, wo die sind und sich nicht verschanzen.
Ja, genau. Also es muss auch eine kooperative Beziehung zum Beispiel zwischen den öffentlichen Verwaltungen und den Bürgerinnen und Bürgern geben. Man hat ja oft das Gefühl, wenn man was von der Verwaltung möchte, das ist wie so ein Klimmzug. Ne? Es ist unglaublich anstrengend und ob das dann hinterher auch klappt, das steht noch in den Sternen. Und wie lange das dauert, bis etwas beantwortet wird, da gibt es ja jetzt auch schon Vorschläge. Ne? Bei Bauanträgen, wenn das in der und der Zeit nicht bearbeitet ist, dann ist es automatisch genehmigt. Also das sind so bestimmte Freiräume und auch Entscheidungsspielräume, die man wahrscheinlich einräumen muss, um auch Verfahren zu beschleunigen und viele Sachen ein bisschen leichtgängiger zu machen. Ich glaube auch, wir müssen eine Idee von Gerechtigkeit entwickeln. Also häufig ist das für Leute auch gar nicht mehr durchschaubar, was irgendwie eine faire Lösung überhaupt ist. Dass es so ein bisschen auch an den Alltagssinn für Gerechtigkeit anknüpft. Ich komme nochmal auf die Wehrpflicht, ne, und diese sogenannte Lotterie, wie das häufig heißt, obwohl Lotterie wahrscheinlich der falsche Ausdruck ist, weil bei der Lotterie kauft man ja ein Los, um dann Gewinn zu erzielen.
Genau, man will mitmachen.
Und hier wären ja die Leute, die dann eingezogen werden, die wären dann eigentlich diejenigen, die die Nieten gezogen haben. Und wenn man da sich nur mal mit Jugendlichen beschäftigt und auseinandersetzt, dann wird man feststellen, dass das total gegen das Gerechtigkeitsempfinden geht. Ne? Vielleicht hat man das es gab ja schon mal solche Lotterien, ne? Früher auch mal so gemacht, aber heutzutage unter Bedingung von sozialen Medien, ich stelle mir einfach vor, Gleichaltrige laden bei Instagram Fotos von Surfurlaub in Portugal hoch und andere müssen dann dienen. Das ist doch eine total harte Situation, auch des Sozialvergleichs. Und das kann man nicht machen und da wäre ich wirklich für andere Formate. Ich glaube, da gibt es auch gute Ideen auf dem Markt. Aber einfach ein bisschen darüber nachzudenken, wie kommt das eigentlich beim Publikum an? Das erwarte ich von der Politik und ich glaube, so eine Lösung würde als sehr ungerecht empfunden werden.
Und man muss dazu sagen, die 17-, 18-Jährigen, mein Sohn ist in dem Alter, die machen Abitur oder machen etwas früher dann irgendwie einen anderen Schulabschluss. Die suchen sich heute ihre Ausbildungen und ihre Studiengänge schon danach aus, vor allem die Jungs natürlich. Wo bin ich denn? An welcher Stelle befinde ich mich denn, wenn es einen Kriegsfall gibt?
Ja.
Das muss man sich klar machen.
Bei mir, meine sozialen Medien, insbesondere TikTok, was ja auch nochmal das jüngere Publikum ist als die anderen, das ist voll gerade mit so Memes und Bildern über die Hunger Games. Weil da ist ja genau, das ist dieser Film Dystopie und dann werden immer einzelne Namen gezogen. Das ist natürlich extrem zugespitzt, aber man muss schon klar haben, dass das gerade das ist, wie viele Jugendliche das empfinden, wie viele Jugendliche das wahrnehmen. Auch in diesem ja handwerklich kompletten Murks, am einen Tag gibt es eine Lösung, am anderen Tag nicht. Das ist für die Jugend ein Damoklesschwert, das über ihrem Kopf schwebt, heute ja, morgen wieder nein. Und ich glaube, das geht auch genau auf den Punkt, den Sie angesprochen haben. Man muss seine Bevölkerung auch kennen und man kennt sie nur, wenn man sich ihnen auch stellt in der Debatte. Und neben dem konkreten Modell, wo ich dieses Lotterieverfahren auch komplett absurd finde, ist es doch total eigenartig, dass gerade eine Debatte über die Wehrpflicht in den Fraktionszellen stattfindet, innerhalb der Regierung, aber überhaupt nicht mit den Menschen, die davon betroffen sind. Wir haben eine Jugend, die macht sich Sorgen um Krieg in Europa. Höchste Sorge gerade bei der Jugend. Die macht sich Sorgen um ihre ihre eigenen Zukunftsaussichten. Und da wird einfach über ihren Kopf hinweg entschieden, mit denen spricht niemand. Steffen hat schon mal den Vorschlag gemacht, ich glaube, er war auf die SPD bezogen, aber es könnten ja auch die anderen Parteien übernehmen, dass man sich ein großes Zelt schnappt und damit rausgeht und in allen Regionen Veranstaltungen macht, wo man alle zwischen 16 und 20 einlädt und mal sagt, wie seht ihr das? Was sind eure Ängste? Was sind eure Hoffnungen? Die Jugend ist ja auch nicht homogen, hat da einen Blick darauf. Aber wenn eine Bevölkerung dauerhaft nicht mehr mit wenn eine Politik nicht mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern redet, und ich glaube vor allem, wenn eine Politik nicht mehr mit der Jugend redet, dann wird die Jugend verlieren.
Ja, ganz
das,
genau.
Dass das jetzt in einem Koalitionsausschuss irgendwie so völlig unter Ausschuss der Öffentlichkeit verhandelt wird und man kriegt nur mit, wie da die Reibereien zwischen den Parteien ist, aber es gibt keine Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit. Und wenn man sowas machen würde, Zirkuszelt und dann durch 40 Städte fahren und dann lädt man dort Leute ein, die bei der Bundeswehr schon dienen, die Auslandseinsätze hinter sich haben, Leute, die vielleicht aus der pazifistischen Bewegung kommen. Also überhaupt die Befähigung zur informierten Urteilsbildung, das muss ja auch Teil des politischen Geschäfts sein. Denn ansonsten haben Sie eine Situation, wo 30-40% der Leute das nicht mittragen und vielleicht auch in eine sehr starke innere Abwehrhaltung gehen. Und der Schaden wäre langfristig natürlich da. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Debatte öffnet. Da sagen viele Leute, die Zeit haben wir nicht, aber die Zeit hätten wir jetzt auch gehabt. Aber die muss man sich nehmen und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass auch die Gesellschaft vielleicht von der Politik nochmal ein Stück weit einfordert. Und ich habe selber Kinder in dem Alter, auch Jungs, und ich merke, wie die das umtreibt. Das ist ein riesiges Thema und wenn man jetzt diese Zeltversion macht, ne, also mit so einem Zirkuszelt durch 40 Städte zum Beispiel zu ziehen und das jeden Tag live bei Phoenix übertragen. Das wäre so interessant und Leute in Berufsschulen oder in Gymnasien, im Politikunterricht oder Gesellschaftskunde, die gucken sich das an und die fangen an, darüber zu diskutieren und sich selber eine Haltung dazu zu entwickeln. Und dass wir diese Möglichkeit nicht nutzen, dass die Politik diese Möglichkeit nicht nutzt, ich glaube, das muss man wirklich als Vorwurf formulieren.
Was muss denn passieren, damit das Zelt aufgebaut wird?
Ich glaube, das ist eine stechende Idee. Wieder bei dem Punkt Mut und Angst. Wir erleben häufig eine Politik, die in so einem Kaninchen-vor-der-Schlange-Modus ist, sowohl auf rechtspopulistische Parteien bezogen, aber eben an manchen Stellen auch auf die eigene Bevölkerung, die sich zwar Umfrage nach Umfrage nach Umfrage reinzieht und dann überlegt, wie muss ich meine Position anpassen, die aber gleichzeitig da, wo sie Ideen und Konzepte hat, nicht traut, rauszugehen und mit den Menschen darüber zu reden, weil natürlich werden da Widerworte kommen, natürlich wird da Kritik kommen, aber ich muss doch den Anspruch haben, Menschen zu überzeugen. Ich glaube, das Wichtigste, was passieren muss, ist, dass wir als Parteien wieder verstehen, wir sind nicht nur meinungsabbildende Kräfte, die Umfragen hinterherrennen, sondern wir sind meinungsbildende Kräfte. Alle große Ideen in diesem Land, ich denke an die Ostpolitik damals von Willy Brandt, das europäische Projekt bei Helmut Kohl, den ich an vielen anderen Stellen kritisieren würde, aber das waren ja keine Punkte, wo von Anfang an einfach alle überzeugt waren, dann musste man nur noch ein bisschen machen, sondern musste man um die Herzen der Köpfe der Menschen kämpfen, ne? Und dafür sollten wir als Parteien wieder viel mehr meinungsbildende Kraft werden.
Was stimmt Sie zuversichtlich?
Tja, ich muss ehrlich sagen, ich bin im Moment gar nicht mehr so zuversichtlich. Ne? Ich glaube nach wie vor an die Stärke des liberalen Modells, aber ich glaube auch, wir stehen vor wirklich so enormen Herausforderungen. Man muss sich nur mal vorstellen, was ist eigentlich, wenn China uns ökonomisch überholt und auf dem Weg sind sie? Wie stark sind die Bindekräfte des liberalen Modells, der Demokratie? Das können wir heute nicht vorhersagen. Bislang hatten wir ja immer eine Situation, wo doch eine vorteilhafte ökonomische Entwicklung mit der Demokratie in gewisser Weise als Tandem auftauchte und das könnte sich jetzt in Zukunft lösen. Und was ist der Vorteil der Demokratie? Das ist natürlich, das ist eine lernende Form der kollektiven Selbstorganisation. Ne? Also und alle können ihre Stimme einbringen, alle können daran teilnehmen. Und wenn wir diese Qualität stärken könnten, ich komme jetzt doch nochmal auf was Zuversichtliches, wenn wir diese Qualität stärken könnten, und das ist der große Vorteil gegenüber autoritären Regimen, dass wir selbst mitbestimmen können, wie wir uns miteinander organisieren. Und das geht auch in Debatten, das geht in öffentlichen Diskursen, das geht in der Verschränkung von Politik und Gesellschaft. Wenn wir das stark machen, ich glaube, dann haben wir auch langfristig eine Möglichkeit, attraktiv zu bleiben, wenn wir das aus bestimmten Gründen, strukturell oder auch diskursiven Gründen, nicht machen. Ich glaube, dann haben wir langfristig verloren.
Bin ich ein bisschen die Optimismusbeauftragte
hier. Sehr gerne.
Bei mir sind es zwei Dinge. Das eine ist im ganz Großen die Existenz der Europäischen Union. Also wenn ich mir überlege, dass damals nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch eine Generation von Europäern zusammengekommen ist unter schwierigsten Bedingungen, und gesagt hat, nein, wir wollen dieses Europa. Ich denke mir manchmal, wenn die so schnell aufgegeben hätten, wie wir es heute manchmal eine Tendenz haben, dann wird es vielleicht die Europäische Union so überhaupt nicht geben. Und das zeigt mir doch, wie es was Großes auch aus schwierigsten Situationen stehen kann. Und dann im ganz Kleinen und Konkreten vor mittlerweile ja anderthalb Wochen der Zukunftsentscheid in Hamburg, wo viele über Jahre hinweg jetzt gesagt haben, Klima ist vorbei, dafür interessiert sich eh gar niemand mehr. Und dort eine Reihe von eher jungen Menschen gezeigt hat, nein, man kann Leute überzeugen, wenn man eben nicht nur in der Defensive verweilt, sondern auch mal offensiv mit einer Idee für die Zukunft nach vorne geht.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind und fürs
Danke
Gespräch.
Ihnen. Danke.
Ricarda Lang, Steffen Mau. Hier nochmal das Buch, Der große Umbruch heißt es, ein Gespräch über Krisen, Konflikte und Kompromisse, bei Ullstein erschienen, gerade erst vor 4 Tagen. 400 Seiten hat es, ist gebunden und kostet 24,99 €. Das E-Book 20,99 € und dieses Gespräch finden Sie in Kürze auch auf radio3.de.